Herr Jesus, es ist dein Wort, das zu uns reden soll. Öffne unsere Herzen, dass wir es annehmen können, so wie du es meinst. Amen. Ein Indianer besuchte seinen Freund in der Großstadt. Dort herrschte Verkehr, die Autos brausten vorbei, Hochhäuser waren gigantisch. Und plötzlich bückte sich der Freund und hob eine Centmünze auf. Der Indianer sagte, wie hast du in diesem ganzen Tumult diesen Cent-Klimpern gehört? Er sagte, diese Münze, die ist da jemand runtergefallen. Und die hat so laut geklimpert, dass ich es gleich gehört habe. Aber wie ist das möglich? Und sie gingen weiter. Plötzlich bückte sich der Indianer, machte so eine Hohlkeule mit seiner Hand und hatte eine Königsanbeterin in der Hand. Einen Heuschreck in der Hand. Und er sagt zu der Freund, ja sag einmal, wie kannst du unter diesen ganzen Mauern einen Heuschreck sehen? Sagte, ich habe ihn zirpen gehört. Das war doch ganz laut. Und verwundert blickt der Freund den Indianer und sagt, also wirklich, in diesem ganzen Lärm, wie kannst du deine Grille hören? Das ist doch unmöglich. Und genau das ist es, worum es in der Bibel geht. Was hören wir? Wenn wir Gottes Wort lesen, hören manche Menschen nur schlechte Dinge. Sie fürchten sich, kriegen Angst und hören auf zum Lesen. Und die anderen lesen die Bibel voller Erbauung, voll Freude und ihr Herz wird weit und groß. Und woran mag das liegen? Die Bibel ist ein Buch voll Zusprüche für diejenigen, die ein Gottes Kind sind, die Jesus kennen. Und die Bibel macht denen Angst, die Gott nicht kennen. Und die haben dann zu Recht Angst. Denn dieser Gott ist ein Gott, der gerecht ist und der auch einmal Gericht üben wird. Aber es ist die Frage, von welcher Seite kenne ich diesen Gott? Und die Bibel ist ein Buch von Verheißungen. Sie beginnt im ersten Buch Mose, wo Gott Adam und Eva, den ersten Menschen, den Zuspruch gibt. Von allen Früchten dürft ihr essen. Abraham sagt er, ich werde dir einen Sohn schenken. Im hohen Alter wird deine Frau noch schwanger werden. Ich werde deinen Nachkommen so zahlreich machen wie das Sand am Meer. Moses sagte, ich sehe, wie sehr ihr Leid, wie sehr es dem Volk bedrückt ist, wie sehr sie leiden. Ich werde sie hinausführen aus der Sklaverei aus dem Ägyptenland. Als das Volk, die Israeliten in der Wüste wanderten, sagte er, ich bin mitten unter euch. Ein Buch voll Zusagen. Als Jesus mit seiner ersten Rede beginnt, sagt er, ich werde die Gefangenen freisetzen. Jetzt hat sich die Schrift erfüllt. Die Prophezeiung. Und eine große Menge folgte Jesus, denn er heilte alle. Er trieb Dämonen aus. Er gab ihnen Hoffnung und Vergebung. Und das Volk ging ihm nach, wo immer hinging, war neugierig, was er redete. Und eine große Volksmenge folgte Jesus. Da ging er auf einen Berg und setzte sich. Beim Berg, wenn man auf einen Berg geht, stimmt die Akustik, man braucht eigentlich kein Megafon. Die Menschen können zuhören. Als Moses vom Berg Sinai kam, brachte er das Gesetz. Das Gesetz, verhieß denen Segen, die es taten. Aber sie mussten alle Gebote erfüllen. Nicht nur die 10 Gebote, auch die ganze Ritualik, das ganze Gesetz musste erfüllt werden. Mit 600, über 600 Forderungen. Es war ein sehr anstrengendes Tun. 24 Stunden lang herrschte der Opferbetrieb. Denn auch Priester begangen Sünden und mussten ständig opfern, mussten ständig wieder rein werden. Es war eine Forderung, wenn du sollst. Als sich Jesus am Berg setzte, verhieß er etwas, er gab Seligpreisungen, das Wort selig, glückselig ist in unserem Sprachgebrauch eigentlich fast nicht mehr bekannt. Aber in der Bibel ist das Wort, und für die Juden war dieses Wort ein Wort, das verständlich war, ein Wort aus dem täglichen Sprachgebrauch, ein Wort, das ihnen wirklich das höchste Gefühl verhieß, glückselig ist der, sagt Jesus, der nicht an mir Anstoß nimmt. Der sich nicht über mich ärgert. Und die Worte, die er bei der Bergpredigt redete, die haben ganz viele Theologen die ganzen letzten Jahrhunderte bewegt. Sie haben sie versucht auszulegen. Sie haben sie versucht, als Verschärfung des Gesetzes zu sehen. Was es ja überhaupt gar nicht ist. Das Gesetz war mit Tun verbunden. Die Seligpreisungen sind ein Zuspruch, die sind mit dem Sein verbunden. Und das ist ein großer Unterschied. Was ist ein Zuspruch und was ist ein Anspruch? Wenn ich zu meinen Kindern sage, der Kühlschrank ist voll, das ist ein Zuspruch. Wenn ich ihnen sage, aber die Kühlschranktür müsst zumachen, dass das Essen drin nicht verdirbt, ist es ein Anspruch. Jetzt, wie fasse ich die Botschaft auf? Als Zuspruch, oh, ich komme heim und der Kühlschrank ist voll. Oder als Anspruch, Mensch, ich habe eine Aufgabe, ich muss die Türe zuschließen. Also ich sehe es als Zuspruch. Und als Jesus beginnt, Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Die Menschen, die nicht aus dem Zuspruch, sondern aus dem Anspruch nehmen, für die ist das schrecklich. Was, arm im Geist, da bin ich ja verrückt, da bin ich ja unterbelichtet. Der soll glücklich sein? Was ist mit meinen 3 Doktortiteln? Was ist mit meinem Manager, mit meiner Managerrolle, mit meiner großartigen eigenen Position. Ich bin doch der, der das Sagen hat. Also bin ja ich glücklich. Was ist das Armutsgang? Redet Gott hier von einem Armutsgang? Redet er von einem Menschen, der unterbelichtet ist? Nein. Er redet von einem Menschen, der von ihm abhängig ist, der sein Kind ist, der weiß, dass er für meine Schuld ans Kreuz gegangen ist. Jesus Christus ist gestorben für meine Sünde. Ich werde nicht mehr gerichtet, weil er ist auferstanden und lebt. Er hat mir vergeben. Er hat das Gericht, was auf meine Schuld, was auf mich zukommen würde, hat er getragen und hat mir vergeben. Arm im Geiste bin ich, wenn ich das anerkenne, wenn ich loslasse, wenn ich nicht mehr dieses Recht tragen muss, ich bin jemand. Ich bin jemand aus Christus. Ich bin jemand aus ihm, weil er jemand ist. Und das ist ein anderer Anspruch. Nicht mein Intellekt, hier geht es nicht um den Intellekt, um meine Position. Hier geht es um meine geistliche Haltung. Und die geistliche Haltung vor Gott, was kann ich diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles in dieses Leben gerufen hat, was kann ich dem entgegenhalten? Nichts. Nicht einen Tag. Ich habe zu meiner Geburt nichts beigetragen, zu meiner Zeugung schon gar nicht. Und zu meinem Sterben kann ich im Endeffekt auch nichts beitragen. Gott wird mir gute Ärzte zur Seite stellen. Aber mein Leben liegt in seiner Hand. Meine Tage sind von ihm bestimmt und gezählt. Die habe nicht ich bestimmt. Ich kann es ausnützen, das gute System, was da ist, was für mich sorgt. Aber im Endeffekt, mein Leben liegt in seiner Hand. Und armen Geist bin ich, wenn ich all das, alle Verheißungen, den ganzen Segen aus seiner Hand nehme, weil er mich reich beschenkt. Einer, der schon reich ist, der braucht nichts mehr. Aber einer, der arm ist, weiß, er muss jeden Penny zählen. Er muss jeden Cent kalkulieren. Und wenn ich arm bin, kann ich mich beschenken lassen. Da weiß ich, was es bedeutet, eine goldene Kreditkarte ohne Ende. Und das ist diese Armut, wo ich gern arm im Geiste bin. Weil ich weiß, dass ich Kredit ohne Ende habe bei diesem Gott. Dass er mein Herz öffnet, dass er mein Herz erneuert. Er hat gesagt, ich schenke dir ein neues Herz. Einer, der sagt, mein Herz, das pumpert super, da brauche ich nichts Neues, ich bin Sportler. Der ist nicht angewiesen auf ein neues Herz. Ich war angewiesen auf sein neues Herz. Ich wusste, dass ich es brauche und er hat mich beschenkt. Und dann sagt er, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet sein. Ja, was heißt das schon wieder? Glücklich, wenn ich traurig bin, also wenn mein Kind eine Krankheit hat, wenn ein lieber Mensch stirbt, da soll ich nicht traurig sein, da soll ich glücklich sein. Also das kann es gar nicht heißen. Jesus hat mit Lazarus, mit den Schwestern von Lazarus geweint. Er hat über die verlorenen Juden, über die Menschen, die nicht sein Wort anerkannten und seine Botschaft abgelehnt haben, geweint. Also diese Trauer kann es nicht sein. Weil traurig sind auch böse Menschen. Traurig sind Menschen, wenn ihre Milliarden im Keller runterrasseln, weil die Zinsen fallen. Traurig sind Menschen, wenn sie ihre dicke Brieftasche verlieren. Traurig sind Menschen, wenn sie den Arbeitsplatz verlieren. Da muss ich kein Christ sein, um traurig zu sein. Gott hat uns dieses Gefühl ins Herz gelegt. Traurig. Von welchen Traurigen und Trauernden redet denn Jesus? Und da habe ich etwas gemerkt. Wenn Menschen Jesus ihr Herz öffnen, erkennen sie plötzlich, wie schmutzig ihr voriges Leben war, wie wenig heldenhaft ihre Taten waren. Plötzlich haben sie ein Bedürfnis, zu diesen Menschen zu gehen, denen sie Böses getan haben. Die sie vorsätzlich verletzt haben, die sie bestohlen haben. Gott legt das in ihr Herz. Sie trauern über ihre Schuld. Die sind traurig. Und ich habe schon ganz oft erlebt, dass Menschen, die sich bekehrt haben, auf einmal heulend dagesessen sind. Aber nicht aus Selbstmitleid. Plötzlich hat ihnen der Heilige Geist ihre eigene Verlorenheit, ihre Schuld, ihre Bosheit so richtig klar vor Augen geführt. Deshalb waren sie traurig. Und natürlich, die Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, die erkannt haben, dass er der lebendige Gott ist, diese Trauer hat einen anderen Aspekt. Wenn dieser Mensch, der ein Kind Gottes ist, der ein Bruder des Herrn ist, ein Sohn des lebendigen Gottes, der einen Vater hat im Himmel, wenn der traurig ist, weil ihm was passiert, was sagt Gott? Ich werde deine Tränen abwischen. Also wird uns auch Trost verschaffen, wenn nicht gleich jetzt, zumindest einmal, wenn wir bei ihm sind. Dann geht es weiter. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Was bedeutet denn das? Sanftmut. Was ist denn Sanftmut? in einer Gesellschaft, in der Ellenbogentechnik zählt, in einer Gesellschaft, in der der Kampfgeist zählt, in der es um mich geht, verschafft ihr Recht, in dem es immer nur um unser eigenes Ego geht? Was hat eine Verheißung, eine Glückseligpreisung eines Sanftmütigen überhaupt da noch Platz in unserer Gesellschaft? Und das sagt Jesus so oft. Sanftmut ist eigentlich der Mut, anders zu sein. Der Mut, mich auf Jesus Christus zu verlassen. In einer Gesellschaft, in die sich an Jesus ärgert. Der Mut, anders zu sein. Der Mut, nicht auf den Tisch zu hauen, sondern mit den anderen zu reden, ihn anzunehmen, ihn mit den liebevollen Augen von Jesus zu sehen. Das ist Sanftmut und dazu braucht man Mut. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Aus der ganzen Heiligen Schrift erfahren wir, was die Gerechtigkeit bedeutet. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Gewand. Aber die Gerechtigkeit, die einzige, die vor Gott zählt, ist Jesus Christus. Und wenn wir nach ihm durstig sind, wenn wir Sehnsucht haben nach ihm, wenn wir seine Gegenwart in unserem Leben wollen, dann werden wir unseren Durst löschen können. Er selbst löscht unseren Durst, unsere Sehnsucht und unser Hunger nach seinem Wort. Dann gibt uns alles andere dazu. Er sagt, wenn er mich an die erste Stelle stellt, dem gebe ich alles andere. Er weiß, was wir brauchen. Aber den wahren Durst unseres Herzens können die Menschen nicht stillen. Die können nicht die besten Cocktails löschen. Den wahren Durst kann nur Jesus Christus in unserem Leben stillen. Und den wahren Hunger, unsere Sehnsucht, unsere Leidenschaft, unsere Bedürfnisse, die bleiben beim Menschen meistens auf der Strecke. Kurzfristig, etappenweise können Menschen unsere Bedürfnisse stillen, aber nur für eine kurze Zeit lang. Die wirklichen Bedürfnisse kann nur der stillen, der sie in uns hineingelegt hat. Denn er weiß, was uns fehlt, er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wonach wir uns sehnen. Und da brauche ich nicht viele Worte und tausend Geschenke, sondern er liebt mich. Seine Liebe gießt er in mein Herz hinein. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Was bedeutet das? Barmherzigkeit. Das ist Wort, Beten. So eigentlich. Aber was sagt Jesus? Mit derselben Barmherzigkeit, mit der ich dir vergeben habe. Und er hat uns restlos vergeben. Mit der musst du dem anderen vergeben. Ich kann nicht seine Vergebung, seine Barmherzigkeit in mein annehmen und sagen, danke, das war's und geh weiter. Diese Barmherzigkeit verändert mein Herz. Da ist das Wort Herz drinnen. Und sie verändert mein Herz. Und dieser Gott sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Und dieses neue Herz sieht meinen Nächsten nicht mehr als Feind, auch wenn er sich feindlich verhält. Sie sieht meinen Nächsten nicht mehr als bösen Nachbarn, auch wenn er sich böse verhält. Sie sieht ihn als einen Menschen, der Jesus nicht kennt. Und das ist die Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, wenn ich die habe, weiß ich, ich kann mit jedem Anspruch zu Jesus kommen und er wird da sein. Er wird ihn erfüllen. Er wird diesen Frieden in mein Herz setzen. Und das ist die größte Erfüllung, die es gibt, ist, dass ich ruhig wäre und diese Angst loslassen kann, die unsere Gesellschaft uns quasi schon in die Schuhe, in die Muttermilch gibt. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden schauen. Unser Herz ist grundsätzlich nicht rein. Wir kommen mit einem völlig unreinen Herzen auf die Welt. Rein wird unser Herz, wenn wir es in die Wäscherei von Jesus Christus geben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann macht er uns rein. Er ist der, der uns rein macht. Wir selber können uns nicht rein machen. So wenig wie uns, wie sich Till-Eulenspiegel selbst aus dem Sumpf im Morast ziehen kann. Wir können das nicht. Aber er ist derjenige, der uns rein macht. Und wenn ich das weiß, dass ich jederzeit, wenn ich Unrecht getan habe, wenn ich gesündigt habe vor Gott und dem Menschen, dass ich jederzeit zu ihm kommen kann und dann steht, er ist treu und gerecht und vergibt mir. Also da kann ich ja wirklich glücklich sein, dass ich diesen Gott als Freund habe, als Bruder, als Herrn. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Heute nennt man die Friedensstifter Mentoren. Die werden gut bezahlt. Sie schlichten. Sie schlichten die Probleme zwischen dem einen und dem anderen mit einem sehr guten Stundensatz. Aber wann kann ich überhaupt Frieden stiften? Normalerweise kann ich gar nicht Frieden stiften. Aber wenn Jesus Christus den Frieden in mein Herz legt, habe ich eine andere Perspektive. Ich schaue anders, ich sehe anders, ich verstehe anders. Ich kann Frieden stiften. Ich werde nicht zum Ärgernis des anderen. Ich kann einleiten, ich kann sehen, wenn dem sein Blut hochwallt, muss ich da jetzt noch etwas drauflegen, dass er explodiert? Nein. Ich kann einen Schritt zurückgehen, weil ich weiß, wie ich beschenkt bin. Ein Multimilliardär, muss der streiten wegen 20 Cent? Er wird weitergehen. Nein. Und dasselbe ist der Friedensstifter. Ein Friedensstifter kann nur einer sein, dessen Frieden im Herzen, wo der Friede von Gottes im Herzen wohnt. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann noch, glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Egal wo wir jetzt hinschauen, nach Nordkorea, nach China, überall gibt es Christenverfolgung. Massive Christenverfolgung. In Syrien, in Saudi-Arabien, überall werden Menschen verfolgt, die an Jesus Christus glauben. Sie erfahren Leid, sie kriegen keine Anstellung, ihre Kinder werden verspottet, dürfen teilweise keine Ausbildung oder Schule besuchen. Sie erfahren wirkliches Leid. Und diese Menschen haben sich bekehrt zu Jesus Christus. Und diese Menschen, die verfolgt werden, erleiden Folter, erleiden grausames Leid, unvorstellbares Leid. Und die Bibel verschweigt uns nicht, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, auch Leid erfahren. Aber es sagt etwas, mach dir keine Sorgen, wenn das passiert, bin ich mitten bei dir. Und so wenig wie wir unser Leben in der Hand haben, haben wir Einfluss darauf, ob wir als Märtyrer enden. Aber nicht jeder von uns endet als Märtyrer. Auch da hat die Bibel Menschen, sie weiß es, Gott weiß, was wir aushalten und was wir nicht aushalten. Und er wird uns auch nie über das hin herausfordern, was wir aushalten können. Und das ist das Wunderbare. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel heißt, Jesus Christus ist unmittelbar bei ihnen. So schlimm ihre Situation ist, Gott sieht es. Es ist nicht, der Mensch ist ihm nicht gleichgültig, der seinetwegen verfolgt wird. Er ist mitten bei ihm. Und als Stephanus, der erste Märtyrer, gesteinigt wurde, hat Gott ihm den Himmel aufgetan und er konnte sehen, wo er hingeht. Und das ist das Wunderbare, dass Jesus mit uns ist, in aller Not, in aller Verfolgung, in allem Leid, dass ihn das genauso berührt. Und dass er diese Menschen glückselig spricht, die in dieser Not trotzdem bei ihm stehen und das mitmachen und durchhalten, weil sie wissen, es gibt ein anderes Ziel. Es ist nicht das Einzige, was hier auf der Erde ist. Und deswegen ist die Bergpredigt eine großartige Verheißung. Eine Verheißung in ganz, ganz vielen Situationen. Und es ist ein Zuspruch und kein Anspruch. Und das ist das Wunderbare, dass Gott der Gott ist, der mit uns ist. Alle Tage bis ins Ende der Welt. Amen.
Amen. Amen.